Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag.
Wir müssen konsequent bleiben, durchhalten. Und wir können dann, das haben die letzten Tage allerdings auch gezeigt, das Land gegen das Virus verteidigen. Und diese schwere Prüfung, die noch eine ganze Weile anhalten wird, in unterschiedlicher Form, dann auch bis zum Ende bestehen.
Angela Merkel war das heute am Nachmittag in Berlin. Die Bundesregierung versucht da ja zurzeit so eine Art Spagat. Einerseits sollen die Beschränkungen im Alltag weiter Bestand haben, denn sie haben sich bei der Eindämmung dieser Pandemie als sehr hilfreich erwiesen. Auf der anderen Seite ist immer wieder das Signal zu hören, die Exit-Strategie, die ist schon in Vorbereitung. Es gibt eine Zeit nach dieser Krise. Wir berichten über diesen Spagat gleich. Außerdem sind da die EU-Finanzminister. Die beraten weiter über Finanzhilfen für Mitgliedsländer, die besonders unter dieser Krise leiden. Diese Gespräche haben in diesen Minuten begonnen. Und beim Deutschen Fußballbund, da wachsen die Sorgen über die wirtschaftlichen Folgen für die Clubs und Vereine. Das Thema in unserer Reihe Hintergrund lautet heute: Abgeriegelt. Afrika zieht in den Corona-Kampf. Hören wir ab 18.40 Uhr, 20 vor 7. Zunächst nach Berlin. Die Debatte über eine Lockerung der Corona-Krisenpolitik bei uns in Deutschland, die hält weiter an. Und der Druck, der scheint zu wachsen. Zu erkennen war das heute daran, dass gleich mehrere der zuständigen Fachpolitiker lange und ausführlich Fragen von Journalisten beantwortet haben. Alles vor diesem Osterwochenende, das mitentscheidend sein könnte für den weiteren Verlauf der Krise bei uns in Deutschland. Klaus Remme.
An Warnungen herrscht kein Mangel. Ostern, das ist eine Weggabelung, so sagte es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute. Bleibe man konsequent, werde die schrittweise Rückkehr zur Normalität wahrscheinlicher. Werde man nachlässig, steige das Risiko einer Verlängerung der Auflagen.
Das ist jetzt für uns ja alle auch ein gesellschaftliches Gesamtexperiment, einen solchen Feiertag, ein solches Wochenende. Auf all das zu verzichten oder vieles von dem, was eigentlich eben liebgewonnen zu Ostern dazugehört.
An der Seite von Jens Spahn, Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, der Mann für die Zahlen, die schnöden Zahlen, wie er heute sagte.
Heute, 9.4. 0 Uhr, hatten wir offiziell gemeldet 108.202 Covid-Fälle und insgesamt 2.107 Todesfälle. Und damit haben wir eine Gesamtinzidenz momentan von 130 Fällen pro 100.000.
Er sehe eine positive Entwicklung, sagte Wieler und schränkte gleichzeitig ein.
Ich möchte sagen, dass die Zahl der neu übermittelten Fälle trotz aller Maßnahmen noch auf einem hohen Niveau ist. Am Dienstag und am Mittwoch waren die Zahlen etwas niedriger. Es ist natürlich, dass solche Schwankungen vorkommen. Aber darum müssen wir einfach sagen, von einer Entspannung kann man noch nicht wirklich ausgehen.
Diese Beurteilung nehme sie sehr ernst, so Bundeskanzlerin Angela Merkel am Nachmittag in Berlin. Sie verwies kurz auf die Ergebnisse des Corona-Kabinetts, das am Vormittag getagt hatte. Ein Schwerpunkt: die dauerhafte Verbesserung der Versorgung mit Schutzausrüstung. Eine stärkere strategische Unabhängigkeit sei notwendig, so die Kanzlerin. Stunden zuvor hatte ihr Wirtschaftsminister bereits Unterstützung für eine stabile Inlandsproduktion zugesagt. Auch Angela Merkel nutzte ihren Auftritt vor den Feiertagen für deutliche Warnungen. Man könne angesichts der Zahlen schon froh sein, dass die Auflagen voraussichtlich nicht verschärft werden müssten. Die Lage bleibe insgesamt aber fragil. Deshalb dürfe man sich nicht in Sicherheit wiegen.
Ich kenne das auch von mir persönlich. Man hat ein bisschen Hoffnung, dann gewinnt man Zutrauen, dann ist man innerlich etwas entspannter. Und schon ist man auch ein bisschen leichtsinnig.
In der kommenden Woche werde man über die nächsten Schritte beraten. Merkel verwies als Orientierung auf eine Studie der Akademie der Wissenschaften, die Anfang der Woche veröffentlicht werden soll. Mit Blick auf die kontroverse Debatte um Art und Ausmaß einer Normalisierung nach den vergangenen Wochen versicherte die Kanzlerin:
Ich wäre gerne wirklich mit Freude und die Erste, die Ihnen sagen würde, es ist alles, wie es war und wir könnten wieder loslegen. Aber so ist es halt nicht.
Ihre konkreten Vorstellungen blieben vage. Merkel sprach von einer vermutlich schrittweisen Lösung, von einzelnen Sektoren, in denen beispielsweise die Kontaktabstände leichter umzusetzen seien als bei anderen. In einem Punkt wurde sie deutlicher.
Ich will ausdrücklich sagen, dass ich überhaupt nichts davon halte, zu sagen, naja, die Jüngeren, die können jetzt mal schnell wieder alles tun, wie sie es kennen. Und die Älteren, die müssen noch ohne Kontakte weiterleben. Wir müssen an Ältere und an Jüngere und an Eltern und an Arbeitnehmer und alle gleichermaßen denken. Ich halte die Schulen, so wie man sie kannte, und die Kindergärten natürlich nicht für den Ort, an dem man nun mit einfachster Maßnahme den Abstand sicherstellen kann, den man noch braucht.
Unabhängig davon, wie sich der Wiedereinstieg ins gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben vollzieht, diese Epidemie bleibt, warnte Merkel. Die Überwindung dieser Krise sei auch eine Geduldsfrage.
Wenn die Zahlen mal einen Tag besser werden, sie wird nicht verschwinden, bevor wir nicht wirklich einen Impfstoff haben, mit dem wir die Bevölkerung immunisieren können. Und das heißt, leben mit dem Virus. Also wenn es so ein bisschen abstrakt vielleicht noch ist, leben in und mit der Pandemie, das heißt nichts anderes als leben mit diesem Virus. Das ist nicht verschwunden.
Angela Merkel hier am Ende des Beitrags von Klaus Remme aus Berlin. Und auch auf europäischer Ebene, da laufen die Gespräche derzeit auf Hochtouren. Die EU-Finanzminister zum Beispiel, die wollen weiter beraten über Finanzhilfen für Länder wie Italien und Spanien. Länder, die besonders betroffen sind, besonders leiden unter dieser Krise. Der erste Anlauf dieser Finanzgespräche gestern und vorgestern, der hatte kein Ergebnis gebracht. Bettina Klein in Brüssel, wie sieht es denn heute aus mit einer Einigung?
Tja, gute Frage, Herr Armbruster. Die Bundeskanzlerin und Finanzminister Scholz haben sich ja eben beide in unterschiedlichen Statements optimistisch gezeigt. Man könne eine Einigung heute hinbekommen, weil man ja nahe dran sei. Das ist die gute Nachricht. Und die weniger gute Nachricht ist, der Beginn der Sitzung ist zunächst mal schon um eine Stunde verschoben worden auf 18 Uhr, inzwischen um eine weitere Stunde auf 19 Uhr. Das heißt, die haben noch gar nicht angefangen, miteinander zu konferieren. Es laufen jetzt angeblich viele bilaterale Gespräche, derzeit mit Eurogruppenchef Mario Centeno. Das kann natürlich auch bedeuten, dass man versucht, mit einem abgestimmten Text in diese Videokonferenz von allen 27 reinzugehen. Das könnte die Sitzung verkürzen. Aber so hat es ja am Dienstagabend auch angefangen und wir wissen, wie es dann geendet ist. Eurogruppenchef Centeno hat eben einen recht dramatischen Appell geäußert. Er sagte, es gibt keine Passagiere erster Klasse. Entweder wir schwimmen alle zusammen oder wir gehen alle zusammen unter und das sei ein echter Notfall. Aber man muss auch sagen, auch er erwähnte, man sei ja zum Glück schon nah beieinander. Also wie das weitergeht in den nächsten Stunden, das ist wirklich der Blick in die Glaskugel. Das müssen wir jetzt mal abwarten.
Frau Klein, was sind denn bei diesen Gesprächen die Knackpunkte? Woran hapert es?
Also die Frage, wie ein künftiges Wiederaufbauprogramm der europäischen Wirtschaft finanziert werden soll, über den nächsten Finanzrahmen oder über Kredite oder über diese Corona-Bonds, das hatte man ja schon gestern Nacht praktisch ausgeklammert, weil da die Meinungen so weit auseinandergehen. Da ging es dann nur noch um Formulierungen, wie man das sozusagen weiter verantwortet an die Staats- und Regierungschefs. Der harte Streitpunkt war im Kern der zwischen Niederlande und Italien über die längerfristigen Bedingungen für Kredite über den Euro-Rettungsschirm ESM. Premierminister Rutte hat am Nachmittag eine Pressekonferenz gegeben und er hat dann nochmal gesagt, das Einsetzen des ESM für direkte Kosten im Gesundheitswesen, ja, das geht, ohne weitere Absprachen. Aber das geht nicht für den Einsatz des Rettungsschirms für die Stärkung der Ökonomie. Und die Niederlande haben darauf bestanden, es müssten makroökonomische Reformen geben in Italien. Und zwischen diesen beiden Ländern hat sich die Auseinandersetzung da zugestimmt. Die einen sind unter Druck durch das Parlament in Den Haag und die anderen durch einen gewissen Matteo Salvini zum Beispiel, der die italienische Regierung ja mit EU-feindlicher Polemik auch heute wieder massiv unter Druck gesetzt hat. Es muss zunächst mal jetzt eine etwas gesichtswahrende Lösung für beide Seiten gefunden werden, um erstmal überhaupt diese drei Maßnahmen zu verabschieden, die ja einen Umfang von mehr als 500 Milliarden Euro dann schon bedeuten würden, diese Hilfsprogramme, wie ein Wiederaufbauprogramm für Europa aussehen kann und ob es dann zu Corona-Bonds womöglich irgendwann in irgendeiner Form kommt, das wird man heute ohnehin nicht entscheiden.
Also schwierige Beratungen bei den EU-Finanzministern. Unsere Europakorrespondentin Bettina Klein war das. Vielen Dank nach Brüssel. Und damit kommen wir zurück nach Deutschland, genauer nach NRW. Das Land hat ja mit dem Kreis Heinsberg eins der ersten Corona-Krisengebiete in Deutschland gehabt. Und Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU, der gehört zu den Landespolitikern, die gerne als Erste vor die Mikrofone treten, wenn es um die Krisenbewältigung geht. Seine, Armin Laschets Landesregierung, die hatte auch ein umfangreiches Pandemiegesetz entwickelt mit einigen Passagen, die viele Kritiker am Anfang als verfassungswidrig bezeichnet haben. Das Gesetz wurde deshalb entschärft und sollte jetzt heute im Düsseldorfer Landtag verabschiedet werden. Aber daraus wurde nichts. Moritz Küpper in Düsseldorf. Diese Gesetzesverabschiedung, die wurde jetzt erstmal verschoben. Woran lag das?
Nun, das lag daran, dass die AfD in der Opposition von ihrem Minderheitsrecht Gebrauch gemacht hat, eine dritte Lesung beantragt hat. Die muss dann auch kommen. Dafür setzte das Präsidium dann eine Plenumssitzung am Dienstag nach Ostern, also kommende Woche, an. Dann soll über dieses Gesetz, über das ja so viel geredet worden ist, nun endlich verabschiedet werden. Wollen auch SPD und Grüne, also auch die andere Teil, der große Teil der Opposition, das Ganze mittragen.
Dieses Gesetz, Moritz Küpper, das hat ja eine interessante Vorgeschichte. Warum ist es so umstritten?
Ja, weil es sehr weitgehend war, auch noch weitgehend ist, aber nicht mehr so viel Macht vom Parlament eben zur Regierung schafft. Wir reden über ein Gesetz für den Fall einer, Zitat, epidemischen Lage von landesweiter Tragweite, also ein Katastrophenfall. Den hätte in der Ursprungsvision der Gesundheitsminister hier in Nordrhein-Westfalen feststellen können, dass es jetzt korrigiert. Dafür bedarf es jetzt den Landtag. Das Ganze kann auch nicht mehr zeitlich unbefristet verabschiedet werden, sondern bekommt ja eine doppelte zeitliche Befristung. Zum einen soll das gesamte Gesetz grundsätzlich nur bis zum 31. März 2021 befristet sein, also ein Jahr in etwa, danach seine Gültigkeit komplett verlieren. Zum anderen sollen, wenn der Fall eintritt, das Ganze nur 2 Monate jeweils gelten. Danach müsste das Parlament wieder befragt werden. Zudem gilt bei allen wesentlichen Entscheidungen ein Parlamentsvorbehalt. Und Ärzte und Pfleger dürfen im Katastrophenfall nicht zum Arbeitseinsatz zwangsverpflichtet werden, wie das ursprünglich vorgesehen war, sondern es soll ein Freiwilligenregister geben. Das war für SPD und Grüne eine Bedingung, da mitzumachen. Auch medizinisches Material von Privatpersonen darf nicht einfach so beschlagnahmt werden. Und wenn Krankenhäuser aufgrund der epidemischen Lage andere Leistungen wie Operationen beispielsweise verschieben müssen, dann sollen sie entschädigt werden. Und letztendlich wurde auch ein Artikel komplett gestrichen, der betrifft das Schulministerium. Dieses sollte nämlich ermächtigt werden, durch Rechtsverordnungen von Abschluss- und Prüfungsordnungen abzuweichen. Auch das ist nun vom Tisch.
Soweit also die Änderungen beim Pandemiegesetz in NRW. Aus Düsseldorf haben wir heute noch eine andere interessante Nachricht bekommen. Die Landesregierung aus CDU und FDP, die hat jetzt auch eine Studie über den Corona-Verlauf im Kreis Heinsberg auf den Weg gebracht. Was ist da die Stoßrichtung?
Naja, man will eine Faktenbasis schaffen, Daten heranziehen, damit man mehr über dieses Virus, seine Verbreitung, also die Dunkelziffer, aber auch seine Auswirkungen, die Sterblichkeitsrate beispielsweise weiß. Das Ganze wird von Professor Henrik Streeck von der Universität Bonn geleitet, dort in Heinsberg durchgeführt. Das war ja der Kreis, der am stärksten hier in Deutschland und am ersten mit betroffen ist. Die Zwischenergebnisse von heute zeigen, 15% in etwa seien dort infiziert gewesen, nun immun. Die Sterblichkeit sei möglicherweise geringer, deutlich geringer als ursprünglich angenommen. Die Menge der Viren beeinflusse beispielsweise die Schwere der Krankheit und es sei richtig gewesen, so drastische Maßnahmen zu ergreifen, um die Lage besser zu kontrollieren, sagte Henrik Streeck.
Wir haben gelernt, wie wir uns hygienisch richtig verhalten und damit stark des Ausbruchsgeschehen entgegengewirkt.
Und zwischen den Zeilen ließ sich da heute auch einige Hinweise durchaus herauslesen, welche Schritte man zu einer Öffnung brauchen könne. Also Hygienemaßnahmen, Händewaschen, Hustenetikette etc., das sei wichtig. Grundvoraussetzung sozusagen, sagten die Wissenschaftler, Abstand halten auch. Aber auch das ist klar, entscheiden muss die Politik. Nächste Woche nach Ostern stehen da ja Treffen an. Aber Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet, der macht sich medial zumindest schon stark für erste Lockerungsschritte.
Moritz Küpper in Düsseldorf. Vielen Dank für diese aktuellen Informationen. Und damit gehen wir noch einmal ins Ausland. Auch wenn Donald Trump sich gerne kämpferisch gibt, die USA zählen schon seit längerem zu den Ländern, die in dieser Corona-Krise an ihre Grenzen stoßen. Nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich. Die aktuellen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt, die zeigen das einmal mehr. Da gehen die Arbeitslosenzahlen nämlich rekordverdächtig nach oben. Jan Bösche hat die Details.
Die Corona-Krise legt die Wirtschaft in den USA weitgehend lahm und das bekommen besonders die Arbeitnehmer zu spüren. In der vergangenen Woche meldeten sich über 6,6 Millionen Menschen arbeitslos. Austin Goldsby, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität von Chicago, sagte bei CNBC, das sei eine grausame Zahl.
This is a savage number. One tenth of this number before 2 weeks ago would have been the worst jobless claims we ever had.
Vor 2 Wochen wäre nur ein Zehntel dieser Zahl die schlimmste Zahl an Neuanmeldungen für Arbeitslosengeld gewesen. Innerhalb von 3 Wochen haben sich in den USA jetzt über 16,8 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet und es könnte in den kommenden Wochen so weitergehen. Goldsby verwies darauf, dass die Zahl sogar zu niedrig sein könnte.
Because in state after state, you've completely overloaded the unemployment insurance system. You've got people reporting they've called 200 times to try to get through and file an application and they just get a busy signal.
In den Bundesstaaten sei die Arbeitsmarktverwaltung völlig überlastet. Leute versuchten 200 Mal anzurufen, um ihren Antrag einzureichen. Sie hörten aber nur das Besetzzeichen. Manche Bundesstaaten wie New York verlangen, dass Antragsteller persönlich erscheinen. Darum bilden sich dort vor den Arbeitsämtern lange Schlangen. Mit Hilfsprogrammen will die Politik den Schaden eindämmen. Den Amerikanern wurden Checks über $1,200 versprochen. Das Arbeitslosengeld wurde aufgestockt und soll länger gezahlt werden. Ein Kreditprogramm für kleine Unternehmen soll verhindern, dass sie ihre Mitarbeiter entlassen. Allerdings sind die Behörden überlastet, die diese Hilfsprogramme verteilen sollen. Außerdem ist schon klar, dass die bereitgestellten Mittel nicht ausreichen. Der Kongress verhandelt über zusätzliches Geld. Auch die Notenbank Fed reagierte. Fed-Chef Jerome Powell sprach von einem alarmierenden Tempo auf dem Arbeitsmarkt.
We are moving with alarming speed from 50-year lows in unemployment to what will likely be very high, although temporary, levels. All of us are affected, but the burdens are falling most heavily on those least able to carry them.
Man bewege sich von dem niedrigsten Stand seit 50 Jahren zu sehr hohen Zahlen, wenn auch vorübergehend. Alle seien betroffen, aber die Belastung sei für diejenigen am höchsten, die am schwersten daran zu tragen hätten. Die Fed weitete ihr Kreditprogramm weiter aus. Die zusätzlichen $2,3 Billionen sollen kleinen und mittleren Unternehmen helfen, Städten und Bundesstaaten. Andere Programme für größere Unternehmen wurden ausgeweitet. Powell verwies darauf, dass die Fed darauf bestehen müsse, dass diese Kredite später zurückgezahlt werden. Er gab sich zuversichtlich, dass die US-Wirtschaft schnell wieder zu Kräften kommen werde.
There is every reason to believe that the economic rebound, when it comes, can be robust. We entered this turbulent period on a strong economic footing, and that should help support the recovery.
Es gebe allen Grund anzunehmen, dass die wirtschaftliche Erholung robust sein könnte. Man habe diese turbulente Phase mit einem soliden Fundament begonnen und das könne der Erholung helfen. Wann es soweit ist, da hielt sich Powell mit Vorhersagen bedeckt. Das Coronavirus bestimmt den Zeitplan. Im Weißen Haus gibt sich Präsident Trump bereits ungeduldig, die Einschränkungen wieder aufzuheben.
It would be nice to be able to open with a big bang and open up our country or certainly most of our country and I think we're going to do that soon.
Es wäre schön, das Land mit einem großen Knall wieder zu öffnen und das Ganze bald. Gesundheitsexperten warnen aber eindringlich, wenn die Ausgangsbeschränkungen zu schnell gelockert werden, dann könnte sich das Coronavirus wieder ungebremst ausbreiten.
Jan Bösche über die dramatischen Konsequenzen dieser Pandemie, die wirtschaftlichen Konsequenzen in den USA. Noch einmal zurück nach Europa. Prozessionen, Marschmusik und Verwandtenbesuche. So würde es jetzt unter normalen Umständen auf den Straßen in Spanien aussehen. Der katholische Kirchenkalender spielt dort ja nach wie vor eine große Rolle. Und diese Karwoche, die ist dort die Semana Santa, die heilige Woche vor Ostern. Es sind Tage, an denen eigentlich das ganze Land auf den Beinen ist. Aber in diesem Jahr ist da alles anders. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Oliver Neuroth berichtet.
Für Juan aus Malaga ist die Semana Santa das Highlight des Jahres. Normalerweise fiebert er dem Tag der Prozession lange entgegen, wenn verschiedene Burschenschaften riesige Throne mit Marienfiguren durch die Straßen tragen.
Das ist das Schönste der Welt. Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich einen Thron vorbeiziehen sehe. Wenn sie den hochheben, die Menschen aufstehen und applaudieren, dann kann ich einfach nicht mehr.
Umso mehr schmerzt es die Fans, dass die Semana Santa in diesem Jahr ausfällt. Zum ersten Mal seit 1933. Die Anhänger der Prozession können sie nur im Internet verfolgen, auf Videos aus den vergangenen Jahren. Die katholische Kirche in Spanien ruft die Gläubigen dazu auf, trotz Ausgangssperre die brüderliche Gemeinschaft zu stärken und, Zitat, die Gebete an den Herrn und seine selige Mutter Maria zu verdoppeln. So sollten sie zu Hause kleine Altäre aufbauen und zu festgelegten Zeiten beten. Für die vielen Menschen, die von der Semana Santa leben, ist das nur ein schwacher Trost. Für den Tourismus in Sevilla zum Beispiel ist die Karwoche die wichtigste des Jahres und rund 700 Familien in der Stadt verdienen ihr Geld mit Kunsthandwerk, zum Beispiel mit dem Nähen der speziellen Gewänder. José Ramón Paletero betreibt eine Stickerei in Sevilla. Seine Kunden haben alle Bestellungen storniert. Er sagte dem Fernsehsender TVE:
La situación la podremos aguantar un mes o dos meses, pero mucho más tendremos que irnos a la quiebra.
Ein oder zwei Monate könne er diese Situation durchstehen, danach sei sein Geschäft pleite. Coronavirus und Alarmzustand trafen die Nähereien in Südspanien zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Sie bekommen 90% der Jahresaufträge zur Semana Santa. Francisco Carrera ist Präsident des Verbandes der Hersteller von Sakralkunst in Sevilla.
De aquí al día 20 tenemos que pagar el IVA, tenemos que pagar el IRPF. Si a nosotros no nos entra dinero, ¿cómo lo vamos a pagar?
Am 20. April müssten die Firmen Steuern zahlen. Wie soll das funktionieren, wenn kein Geld hereinkommt, fragt er und fordert die Regierung auf, der Branche finanziell entgegenzukommen. Schneiderin Maria hat ihr Geschäft kurzerhand umgestellt. Anstatt Gewänder für die Prozession stellt sie jetzt Mundschütze aus Stoff her. 800 Stück habe sie schon genäht. In diesen Tagen müsse man schließlich den Mitmenschen helfen, sagt Maria.
Aus Madrid berichtete Oliver Neuroth. Der Iran, der hat von Anfang an einen sehr umstrittenen Kurs in der Pandemiebekämpfung gefahren. Das Virus wurde lange Zeit nicht ernst genommen. Außerdem läuft das Gesundheitssystem im Land durch die internationalen Sanktionen sowieso schon seit vielen Jahren auf Sparflamme. Und trotzdem hat sich die iranische Führung in Teheran jetzt dazu entschlossen, die aktuellen Alltagsbeschränkungen wegen Corona wieder zu lockern. Christian Buttgereit kann uns mehr sagen.
Tatsächlich haben die Neuinfektionen seit ihrem Höhepunkt am 30. März kontinuierlich abgenommen. Auch die Zahl der Verstorbenen geht seit einigen Tagen zurück. Bei der Entscheidung, einen Teil der Vorsichtsmaßnahmen für 49 Branchen zu lockern, spielt die Sorge um die angeschlagene Wirtschaft eine ausschlaggebende Rolle. Innenminister Abdulreza Rahmani Fazli verkündete deshalb: In Berufen mit geringem Infektionsrisiko darf die Arbeit ab Samstag wieder aufgenommen werden, mit Ausnahme von Teheran. Wir haben die Gouverneure angewiesen, die Einhaltung der weiterhin bestehenden Beschränkungen eng zu überwachen. In Teheran werden die Maßnahmen ab dem 18. April gelockert. Die Regierung spricht von einem smarten Ausstieg aus den Corona-Maßnahmen. Dabei geht es zunächst um Wirtschaftsbereiche ohne Publikumsverkehr. Die meisten Geschäfte müssen aber geschlossen bleiben, mit Ausnahme von Lebensmittelläden, Banken, Apotheken und Drogerien. Für Basare, Friseure, Freizeiteinrichtungen, Teehäuser und religiöse Stätten gibt es noch keine Lockerung. Restaurants dürfen nach wie vor nur außer Haus verkaufen. Für die Bevölkerung gilt, sofern sie nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehrt, solle sie zu Hause bleiben, so der stellvertretende Gesundheitsminister Qasem Janbabei. Es ist weiterhin notwendig, die Epidemie unter Kontrolle zu halten. Jeder Verstoß gegen die sozialen Verhaltensregeln kann zu einem erneuten Höchststand der Erkrankungen führen. Die Gefahr einer zweiten Corona-Welle sei also noch nicht vorüber. Vor allem, wenn wieder mehr Menschen zur Arbeit gehen, warnt Mahin Yamshidi, Professorin für Infektionskrankheiten an der Teheraner Universität der Medizinischen Wissenschaften.
Wenn die U-Bahnen und Straßen von Teheran in den kommenden Tagen wieder überfüllt sind, ist es nur eine Frage der Zeit bis zu einem weiteren heftigen Ausbruch. Meine Sorge ist, dass die Kapazität des Gesundheitswesens dann dem Ansturm der Neuinfizierten nicht gewachsen ist.
Dem widerspricht der stellvertretende Gesundheitsminister. Die 4000 Intensivbetten im Land seien zwar mit den bisher aufgetretenen Fällen ausgelastet, aber die Notaufnahmen in den meisten Krankenhäusern sind verglichen mit den vorherigen Zuständen nahezu verwaist. Und die normalen Stationen sind auch nur maximal zur Hälfte belegt. Das zeigt, dass die Bevölkerung die Anweisungen befolgt, zu Hause bleibt und das Richtige tut. Dabei gibt es massive Zweifel an den offiziellen Zahlen von rund 65.000 Infizierten und etwa 4.000 Verstorbenen. Wie die Zeitung Die Welt unter Berufung auf Klinikpersonal berichtete, wurde die Marke von 10.000 Toten schon vor etwa zwei Wochen überschritten. Auch längst nicht alle Politiker sind bereit, den offiziellen Zahlen zu glauben und die Beruhigungspillen der Regierung zu schlucken. Immerhin, die traditionelle Parade zum Tag der Armee am 17. April wird erstmals in der Geschichte der Islamischen Republik ausfallen. Stattdessen sollen die Soldaten ausrücken, um die Städte zu desinfizieren und Schutzmasken an die Bevölkerung zu verteilen.
Ein durchaus riskantes Manöver, also die iranische Führung lockert die Anti-Corona-Maßnahmen. Christian Buttgereit berichtete. Das Coronavirus, das kann sich vor allem überall dort gut ausbreiten, wo es schlecht steht um die Hygiene. Und deshalb sind arme Menschen, soziale Randgruppen, ganz besonders gefährdet. Überall da, wo das Geld fehlt, zum Beispiel für fließend Wasser, Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, überall da hat dieses Virus leichtes Spiel. Das zeigt sich auch bei uns in Europa, zum Beispiel bei der Minderheit der Roma in der Slowakei. Wie die Regierung dort mit diesem Teil der Krise umgeht, Das schildert Peter Lange.
Dass die Roma-Siedlungen in der Slowakei zum Problem werden könnten, was die Corona-Epidemie angeht, das hat Ministerpräsident Igor Matovič mehrmals gesagt. Nun scheint sich das zu bestätigen. Nach ersten größeren Testreihen wurden in 5 Siedlungen gleich 31 Infektionen registriert. Der Krisenstab mit Matovič an der Spitze besuchte umgehend die betroffenen Orte. Gleich danach stand fest, die 5 Siedlungen werden isoliert. Wir hatten ursprünglich überlegt, nur die infizierten Personen in Quarantäne zu schicken, sagt Jan Mikas, der Chefhygieniker der Slowakei. Aber nach Abwägung der Bedingungen und der Gewohnheiten hier haben wir beschlossen, dass wir einige Siedlungen absperren werden. Was damit gemeint ist, viele Roma leben in Großfamilien auf engstem Raum. Die hygienischen Bedingungen in vielen Vierteln sind schlecht. Das hat Konsequenzen, fürchtet Peter Pollack, heute Europaabgeordneter und ehemals slowakischer Regierungsbeauftragter für die Belange der Roma. Das Virus wird sich in den Roma-Gemeinschaften ganz anders verbreiten als in der Mehrheitsbevölkerung. Dort steckt eine positiv getestete Person statistisch gesehen 1,6 weitere an. Die Verbreitung unter den Roma wird viel, viel schneller sein. Hinzu kommt, dass viele Familien gerade erst aus dem Ausland zurückgekehrt sind, vor allem aus Großbritannien, Italien und Marokko. Weil die Reisen privat organisiert waren, ohne Hilfe der Regierung, mussten die Betreffenden auch nicht in staatliche Quarantäne, sondern sollten nur 14 Tage daheim bleiben. Daran haben sich aber nicht alle gehalten. Erst seit Montag müssen in der Slowakei sämtliche Heimkehrer in staatliche Quarantäne. Der erste positiv auf Corona getestete Roma kam aus Großbritannien und soll sogar noch einmal dorthin gefahren sein, weil er seine 10 Kinder nicht mit einem Transport nach Hause bringen konnte. Und dieser Mann aus der Siedlung Jarovnice mag auch nicht daran glauben, dass die Roma gefährdet sind. Hier ist niemand infiziert. Denn Roma fällt das Virus nicht an, denn Gott liebt alle Roma. Wir fahren auch nicht in diese verbotenen Länder, China oder Amerika. Wir fahren nicht Ski im Ausland. Das ist ein Problem bei euch, aber nicht bei uns. Eine Sorglosigkeit, die allerdings nur von wenigen Roma geteilt wird. Die große Mehrheit ist froh, dass auch bei ihnen nun in größerem Umfang getestet wird, um Klarheit zu bekommen und im Bedarfsfall auch die notwendige medizinische Versorgung. Derweil sind die betroffenen 5 Siedlungen abgeriegelt. Polizei und Armee kontrollieren, dass niemand mehr die isolierte Zone verlässt. In weiteren 28 Siedlungen soll demnächst getestet werden.
Peter Lange berichtete. Zurück nach Deutschland. Mehrere Fußballclubs der 1. und 2. Bundesliga haben das Training wieder aufgenommen, allerdings unter ganz bestimmten Auflagen, etwa wird nur in Kleingruppen trainiert. Von einer Rückkehr zur Normalität, da sind die Clubs und die Vereine allerdings nach wie vor meilenweit entfernt. Der DFB-Präsident Fritz Keller rechnet langfristig mit einschneidenden Folgen für den deutschen Fußball. Das hat er heute in einem längeren Interview klargemacht. Matthias Mergit hat die Einzelheiten.
Wie in der Politik ist es auch im Sport. Eine Prognose, wann es schrittweise in Richtung Normalität gehen könnte, wollte sich der DFB-Präsident Fritz Keller nicht entlocken lassen.
Der entscheidende Moment, der wird eben von Wissenschaftlern und von der Politik bestimmt und wir bereiten diesen Moment vor.
Es heißt weiter abwarten und sich an die Regeln halten, das hat Keller in seinem Interview betont. Immerhin eine kleine positive Entwicklung hat es aus seiner Sicht schon gegeben, daran sollte man sich orientieren.
Wie im Profibereich der Trainingsbeginn angeht, der ist schon angelaufen, in Zweiergruppen zum Teil und mit den Abstands, mit den Regeln. Und es wird sicherlich zunächst mal die erste und die zweite Bundesliga, dann kann man jetzt zu einem späteren Zeitpunkt auch die anderen Berufsligen dazu nehmen, wie die dritte Liga.
Eine Absage bzw. ein vorzeitiges Ende der Profiligen ist für den DFB-Präsident noch kein Szenario, das er durchspielen will. Doch wenn es dann losgehen sollte, ist für ihn eines klar.
Ohne Zuschauer. Das wird das Modell sein, wobei dann in diesen Stadien nur Leute sind, die eben ihrem Beruf nachgehen. Und wir glauben fest daran, und ich persönlich glaube fest daran, dass das auch zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn eine gewisse Lockerung wiederkommt, die Leute zu Hause halten kann.
Das Fußballerlebnis auf dem Sofa ist aus seiner Sicht besser als gar keines. Und wenn irgendwann mal in leeren Stadien gespielt werden sollte, würden die finanziell strapazierten Vereine zumindest wieder an den Fernsehgeldern verdienen. Die wirtschaftliche Situation einiger Vereine in den Profiligen könnte für Keller noch sehr dramatisch werden.
Ich glaube nicht, dass nach der Corona-Krise die Landschaft des Fußballs gleich sein wird wie heute. Wir werden einige vermissen und ich glaube, je länger das geht, umso mehr Insolvenzen werden wir auch im Berufsfußball, im Profifußball haben.
Insolvenzen sind für Keller auch bei Erstligisten nicht ausgeschlossen. Eine Rückkehr zum Spielbetrieb ist für den DFB-Präsidenten aber erst angebracht, wenn dadurch das Gesundheitssystem nicht belastet würde.
Matthias Merget über ein Phoenix-Interview von DFB-Präsident Fritz Keller. Gleich nach dem Hintergrund und den Nachrichten folgen hier die Kommentare unter anderem zur Krisenpolitik der Landesregierung in NRW.